dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Ich melde mich zurück als Lesestuntman und habe wieder ein Buch gelesen und möchte das besprechen. Das Buch heißt The Closing of the Western Mind, The Rise and Faith of, and the Fall of Reason, der Aufstieg und der Fall von Vernunft von Charles Freeman. Und bei der Buchbesprechung werden mir meine Mitketzer helfen. Wir haben hier Ramona, Iska, Matthias, Viktor und Jörn.
Hi.
Hallo.
Hallo.
Wir reden hier über Geschichte. Und Charles Freeman ist ein britischer Historiker, der als Autor und Experte für Kultur und Geistesgeschichte der Antike und des Mittelalters bekannt ist. Insbesondere wurde er bekannt durch seine kritischen Untersuchungen zur Beziehung zwischen Religion, Wissenschaft und Gesellschaft. Explizit bekannt auch für den Aufstieg des Christentums, den er als kritisch gesehen hat. Er argumentiert in seinen Werken, dass die Christianisierung Europas eine Zäsur darstellt, die das Erbe der griechischen und Philosophie und der Rationalität stark beeinträchtigte. Und das Buch, das wir hier besprechen, das ist sein bekanntestes Buch. Und hier geht es eben genau um den Aufstieg des Christentums, welche er als Marginalisierung des freien Denkens und die Unterdrückung der Wissenschaft und Philosophie in der Spätantike ansieht. Er wirft insbesondere in dem Buch vor der frühen Kirche vor, ein dogmatisches System etabliert zu haben, aber er hat ja nicht nur das Buch geschrieben, er hat noch eine ganze Reihe anderer Bücher geschrieben. Das Buch, das er jetzt hier geschrieben hat, kam 2003 aus, das merkt man auch, wenn man so ein bisschen den geschichtlichen Debatte folgt. Sein letztes Buch von 2020 ist The Reopening of a Western Mind, also hier wird es zugemacht und dann später wird es wieder aufgemacht. Oder 2011 hat er ein Buch geschrieben, Holy Bones, Holy Dust, How Relics Shaped the History of Medieval Europe. Heilige Knochen, heiliger Staub, wie Reliquien die Geschichte des mittelalterlichen Europas geformt haben. Das ist ein Thema, das sicherlich auch Jörn in seinen Vorträgen auch immer wieder thematisiert, wenn er allerlei mittelalterliches Gerümpel dann vorstellt und wie das verehrt wird. Das ist, da muss ich dran denken. Das Buch hat einen Rahmen. Er setzt in den Rahmen Thomas Aquin, der komischerweise nicht in der Spätantike gelebt hat. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Und es fängt an mit der Geschichte in der Philosophie in der Antike. Er zeigt die philosophischen Kontexte auf, wie zum Beispiel die Suche nach Gewissheit und Tugend. Und dann zeigt er, wie Alexander und der Aufstieg des hellenistischen Monarchien das alles verändert haben, denn vor allem die Rolle der griechischen Philosophie und wie das Ganze dann nach Rom übergegangen ist und Rom als politisches Zentrum der Antike dann quasi diese griechisch-antike Philosophie dann weitergegeben hat. Es geht eigentlich am Anfang sehr stark um die Ideen, die dort vorgestellt werden. Und dann kommt die Krise, er zeigt da, wie Rom dann in eine politische Krise kam. Er stellt Jesus vor, Paulus, und dann geht es um die Frühchristen. Es gibt weiter in dem Buch ein wichtiges Kapitel über Konstantin, Aufstieg des Christentums. Die Rolle, wie die Doktrin im Christentum geprägt worden ist und wie die gesellschaftliche Stellung war der Christen. Und dann kommen wir so langsam in die Spätantike, wo man eben den Übergang hat von heidnischen, philosophischen Welt durch Konstantin in dieses Christentum. Das ist sozusagen der dritte Teil. Man kann also sagen, im ersten Teil ist Antike und die Welt, die philosophische Weltantike, der Mittelteil ist eine Darstellung, was das Christentum ist. Und dann am Schluss geht es darum, wie das Christentum dann sich in der Spätantike auf das Römische Reich ausgewirkt hat. Und ganz am Schluss ein Epilog mit Thomas Aquin wieder. Wenn wir das Buch anschauen, dann ist das Werk eines Historikers, der versucht, die christliche Religion im historischen Kontext objektiv zu beschreiben. Also was wir haben, ist jetzt nicht spekulative Meinungsbeschreibung, sondern er versucht, den objektiven historischen Stand des Jahres 2003 wiederzugeben. Dennoch sehen einige das Buch als das zweitkritischste Geschichtsbuch zum Aufstieg des Christentums. Und das kritischste Buch ist natürlich immer so, was ist denn das kritischste Buch? Das ist Catherine Nixies Buch The Darkening Age with Christian Destruction of the Classical World. Das haben wir hier schon besprochen. Und das war ein sehr starkes Buch, insbesondere weil dieses Buch beschrieben hat, wie in der Spätantike andere Vorstellungen außer des Christentums, aber auch christliche Vorstellungen unterdrückt worden sind und welchen Meinungsterror die Leute dort ausgesetzt worden sind. Also, das ist wirklich wesentlich härter, aber nicht gelogen, sondern halt auch faktenbasiert zeigt, wie das war in der Spätantike. Hier bemüht sich der Autor wirklich um Objektivität, also Charles Freeman. Aber leider wirft die Geschichte kein schönes Licht auf das Christentum. Wenn diese, wie Augustinus einmal formulierte, dass der christliche Glaube eben nicht mit Vernunft verteidigt werden kann, sondern bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Jesus' Auferstehung, geglaubt werden müssen. Man muss einfach, hat Augustinus gesagt, man muss einfach den Schriften dann vertrauen und nie glauben und nicht einfach versuchen, das mit Vernunft zu akzeptieren. Das geht gar nicht, das wäre notwendig. Das steht also in dem Buch von dem Freeman drin und das hat Augustinus auch wohl so geschrieben. Insbesondere zeigen sich die Christen halt auch nicht besonders nett, wenn es um den Eifer der Unterdrückung anderer religiöser Überzeugungen geht und insbesondere der Christen. Zum Beispiel die Montanisten, die tatsächlich noch wesentlich gläubiger waren als die Christen und gegen die man nicht so richtig eine Handhabe konnte, aber die auf alle Fälle unterdrückt werden müssen, weil die anders waren als die Meinung, die gerade vorgeherrscht war. Und das spricht halt eben nicht für die moralische Überlegenheit des Christentums, aber darum geht es in diesem Buch nicht, denn in diesem Buch geht es um Vernunft. Es geht darum, um Ratio und wie die vorhanden ist. Und um das eben klarzustellen, um diesen Kontrast darzustellen, fängt Freeman an mit einer Geschichte der rationalen Diskussion in der griechischen und römischen Philosophie. Ein Fokus liegt bei Plato und Aristoteles, aber auch Stoizisten, Epikur und andere werden zumindest kurz erwähnt, sodass wir sehen, dass das ein sehr komplexes Ideengebäude war, das die Griechen sich erarbeitet haben, schon in der Antike. Epikur ist ja der große Held von Michael Schmidt Salomon. Damit geht er gerade auf Tour und erzählt, dass epikureisch das Beste ist, was ist. Mein Held ist Demokrit im Gegensatz zu ihm. Demokrit, Erfinder der Atomtheorie und einer, der sagt, wir sehen nicht in der Natur das Wirken von Göttern und könnte man so als einer der ersten großen Naturalisten bezeichnen, eigentlich sogar Atheist, weil wenn in der Natur keine Götter wirken, wozu braucht man sie dann? Na, wenn es keine Seele gibt. Das hat alles Demokrit schon mehr als 300 vor den mutmaßlichen Jesus gesagt und er war eben vorbei. Leider eine Auslassung im Buch, aber es geht auch nicht um dieses Buch, weil ich denke mal, Demokrit war nicht so maßgeblich wichtig für die Ideengeschichte des Antike wie Platon und Aristoteles. Leider. Das ist also kein böser Wille. Die Antike hat einfach zu viel Ideengeschichten zu geben und es ist auch zu viel vernichtet worden dann später. Das ist halt viel mehr als im aufziehenden Mittelalter, welches durch die Spätantike eingeleitet wurde. Und Spätantike ist quasi das Scharnier zwischen Antike und Mittelalter. Wir mögen ja Mittelalterfeste. Ist immer noch ganz präsent der Artikel in der Postillon, der darüber berichtet, wie auf dem Mittelalterfest die Pest ausgebrochen ist und alle sehr, sehr darüber erfreut waren und dann die Doktoren mit den Schnabeldingsbums dann drüber gegangen sind und die Pestopfer eingeladen haben. Das gab es leider auch noch nicht, aber Mittelalter hat zu Recht ein schlechtes Bild, auch wenn ich das mal anspreche, immer ein paar Leute sagen, dass es ganz wichtig war, die Errungenschaften des Mittelalters hochzuhalten. Das waren die Kurbelwelle und der Knopf, das sind die beiden großen Erfindungen des Mittelalters, von denen wir heute noch zehren können. Warum sollten wir uns also für die Spätantike interessieren? Na, diesen alten Kram, an den sich kaum einer erinnert. Wir sind in einer Zeit der Blüte der Wissenschaft, aber auch der Blüte der Wissenschaftsfeindlichkeit. Ähnlich wie in der Spätantike stehen gesellschaftliche und demokratische Strukturen heutzutage unter dem Beschuss von einer Gesellschaft, die Menschen und Ideen ausgrenzen will. Ja, wie ich schon im dummen Anruf der Sendung gesagt, gibt es wohl einen amerikanischen Politiker der orangener Hautfarbe, der Millionen von Menschen deportieren möchte und die Radical Left bekämpfen müsse und mundtot machen möchte und Sender ausschalten. Der Ruf nach einer starken Hand wurde in der Antike von Julius Caesar und seinen caesarlichen, heute bekannt als kaiserlichen, Nachfolger für viele befriedigt. Wir werden sehen, wer diesen Ruf heute befriedigen muss. Damals haben sich als Weltverschwörungstheorien schon viele Sekten und Kulte angedient, welche die Welt in Gut und Böse aufgeteilt haben. Manichäer zum Beispiel waren direkt dran. Es gab den Mithras-Kult und natürlich das Christentum. Und diese haben den rationalen Diskurs rundum abgelehnt. Es ging eben darum, sich in diesen Endfantasien aufzugehen. Freeman beschreibt den Aufstieg des Christentums von einem Wanderprediger in Palästina über Paul und die dann weitgehend unbekannte Zeit der ersten 150 Jahren, bis wir dann die Bischöfe und Kirchenväter haben. Er wandelt hier auf den Spuren des historischen Mainstreams. Jesus und Paul etc. waren für ihn oder sind für ihn historische Persönlichkeiten. Die Rolle von Jesus scheint für ihn klar zu sein. Eventuelle unterschiedliche Darstellungen der Person Jesus, wie man sie jetzt immer wieder diskutiert und wie sie auch immer vorgebracht werden, interessieren ihn im Buch eigentlich nicht. Er sagt erst, man wüsste es ganz genau, was er gesagt hat und was war. Pauls Identität entnimmt er der Kirchengeschichte. Historisch gesehen gibt es keine einzige Quelle, die Paul darstellt, also außerhalb der Apostelgeschichte und des Evangeliums. Was eigentlich für einen Historiker ein Grund wäre, ihn als historische Person abzulehnen. Aber das ist der historische Mainstream von 2003, den hier folgt. Also er folgt den Märchen, welche die Kirchenlehrer über die Anfangsgeschichte des Christentums aufgeschrieben haben. Und andere Quellen gibt es nicht. Ja, das heißt, so war das halt 2003, so hat man das gesehen. Ich denke mal, vielleicht sind die Geschichtsschreibungen heutzutage weiter. Und was ihm sehr wichtig ist, ist das aufkommende und sich veränderte Glaubensgebilde der Christen und der Erkenntnisgewinnungsprozess, wie Christen zu ihren Auffassungen kommen. Und das war in der Regel eine göttliche Offenbarung oder einfach nur ja, die Meinung von dem, der es vorgegeben hat und was man dann eben halt den anderen verkündet. Durchgesetzt wurde es dann durch die Obrigkeit, Kaiser, die sich mal in Konzile eingemischt haben und gesagt haben, das ist so und nicht anders. Und dann halt auch Gewalt und Unterdrückung waren halt die Möglichkeiten, um andere davon zu überzeugen, wie wir das richtig zu verstehen ist. Für Christen ist natürlich so ein Geschichtsbuch eine schwer verdauliche Kost, obwohl es alles faktenbasiert ist, was er über das frühe Christentum gesagt hat, denn das ist geschichtlich belegt. Zum Beispiel, wenn da drin steht, dass die Entdeckung bestimmter Dogmen, wie zum Beispiel die Erbsünde, einfach nur darin geschuldet ist, dass Augustinus eine schlecht übersetzte lateinische Bibel genommen hat, weil ihm eigentlich nicht kein anderes Manuskript zur Verfügung stand und die anderen das gar nicht hergeben, was dafür gesorgt hat, dass bestimmte Sachen in der westlichen Kirche in der Folge von Augustinus befolgt werden, in der östlichen gar nicht anerkannt werden, weil die eine griechische Version gelesen haben, die möglicherweise, die zumindest diesen letzten Übersetzungsschritt nicht mitgemacht haben. Es zeigt sich also, dass die frühen Christen Gegner der antiken philosophischen Weltanschauung waren, bis man im 4. Jahrhundert angefangen hat mit Kirchenlehren wie Augustinus, dann bestimmte Elemente der antiken Philosophie wie Platonismus wieder einzufügen und die quasi einzubauen in das christliche Gefüge, aber auch andere religiöse Strömungen wie Manichäismus kam da rein, nicht zuletzt Augustinus war ja erst Manichäer und dann hat er sich selbst konvertiert zum Christentum. Seine Mutter war Christin. Meiner Ansicht nach lobt hier Freeman die Intellektualität von Augustinus über den grünen Klee. Er sagt, das war eine Größe, das war der Beste und so weiter. Aber er beschreibt auch den meandernden willkürlichen Meinungsbildungsprozess sehr schön. Er schreibt, wie Augustinus am Anfang dieser Meinung war und dann hat er es geändert und dann hin und her und alle späteren sind ihm dann gefolgt. Das Buch schließt letztendlich mit Thomas von Aquin, weil Freeman eigentlich gar nicht so bissig schreibt. Er versucht als Autor Christentum und Vernunft irgendwie doch unter den Hut zu bringen. Na, man will ja nicht zu hart sein. Aber das war wohl der Erste, den er gefunden hat. Und dieser Vertreter des Christentums, der sagt, dass man durch Vernunft das Christentum doch verstehen kann, der kam im 13. Jahrhundert, also guten Jahrtausend nach dem Aufkommen des Christentums. Ob der da wirklich so reinpasst, ich glaube es nicht. Ich glaube, es war einfach so eine wie sagt man so einen Lorbeerzweig, den er den Christen geben sollte. Guck an, ihr seid doch gar nicht so schlimm, das ging doch alles doch ganz gut aus und so weiter, damit die dann auch noch die christlichen Leser etwas Gutes schreiben können. Ich möchte ja einen kleinen Cut geben und meinen Mitketzern die Möglichkeit geben, zu kommentieren, wie ihre eigene Einstellung ist zur Spätantike. Ich denke mal, das ist etwas, was alle diskutieren, jeden Abend, wenn sie in der Kneipe sind oder was ihr aus dem ganzen Kram hier mitgenommen habt.
Wir kennen das Christentum als die Siegerreligion, die ihre eigene Geschichte geschrieben hat. Also ich will jetzt keinem da was unterstellen, aber nehmen wir an, die Nazis, also ich will es nicht vergleichen, aber nehmen wir an, die Nazis hätten gewonnen, dann hätten wir heute eine ganz andere Sicht auf unsere eigene Geschichte oder wenn wir Muslime wären und hätten die Welt erobert. Ne? Also die Sieger schreiben so ein bisschen ihre eigene Geschichte und beim Christentum ist es nicht anders. Uns wird immer gesagt, ja, das war also eine ganz große intellektuelle Errungenschaft und so weiter und ein Riesenfortschritt. Aber das wird selten hinterfragt. Und hier in deinem Vortrag, Christian, konnte man sehen, dass man das unterhinterfragen kann und dass da interessante Dinge zum Vorschein kommen. Die antike Philosophie war sehr weit fortgeschritten. Sie war jetzt vielleicht nicht in jedem Punkt richtig, aber so die Gedanken, die aufgeworfen wurden, die waren schon respektabel. Das war schon komplex alles und so weiter. Wenn man da die Bibel daneben legt, oder einfach zeitgenössische Schriften, also so 600, 500 vor Christus, ne, so die Vorplatoniker und so weiter. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und dann hat sich das Christentum ausgebreitet und das wurde dann, also der intellektuelle Inhalt von den Priestern im Wesentlichen verdreht. Es wurde den Leuten nicht die Wahrheit gesagt über den Quatsch, der da wirklich in der Bibel drinsteht und über diese törichten Argumentationen und so weiter. Und dann hat sich das Christentum im Grunde mit Terror wirklich ausgebreitet, durch Unterdrückung der Andersdenkenden. Und das hast du ja auch gerade vorgetragen. Und ich finde, man muss sich das vergegenwärtigen, dass das Christentum da wirklich Dreck am Stecken hat. Jetzt nicht nur im Sinne von, ja, Hexenverbrennung und so weiter, sondern auch intellektuell durch Behindern der Auseinandersetzung mit dem, was wirklich wahr ist. Es wusste ja keiner, was wahr ist.
Ich fand interessant, dass Christian sagte, dass er hier der Autor praktisch den Christen auch so ein bisschen entgegengekommen ist mit Thomas von Aquin und so weiter. In der englischen Wikipedia gibt es einen Artikel zu diesem Buch. Und der Artikel listet also nur Verriss nach Verriss auf. Der ist also erkennbar von angepissten Christen konstruiert, der Wikipedia-Artikel, die dieses Buch zunichte machen wollen. Dass ich das interessant fand, dass Christian dann noch so den, wie sagt man, den Ölzweig oder was, wenn du mit einem Frieden schließen willst, was machst du dann da, dass er da noch den Ölzweig reicht.
Christian hat ja beschrieben, dass die frühen Christen Gegner der antiken philosophischen Weltanschauungen waren. Und bis dann eben Augustinus und etwa 1000 Jahre später Thomas von Aquin das wieder importiert haben. Und das ist so eine Pendelbewegung nach dem Motto, ja, man muss die Zumutung, die das Christentum und das Judentum für den menschlichen Intellekt darstellt, muss man im Grunde zulassen und darf sich dem nicht verweigern, sondern man muss einfach sagen, ja, Gottes Wege sind unergründlich und so weiter und es macht alles keinen Sinn, aber das ist jetzt eben so. Das ist eine Pendel und dann pendelt es wieder zurück und dass man es hieß, nee, wir wollen nicht nur glauben, sondern wir wollen es auch gut begründet haben. Und in dieser Rückpendelbewegung hat Augustinus bestimmte Lehren des Platonismus wieder hergenommen und hat die so lange geknetet, bis sie ihm genehm waren. Und daher kennen wir auch diese Transsubstantiationslehre oder wie auch immer man es ausspricht, ne? Dass also die Oblate zwar aussieht wie eine Oblate, aber es ist im Wesentlichen eigentlich aus Fleisch von Jesus und so weiter. So diese ganzen Sachen kommen daher. Das war also der Platonismus und Thomas von Aquin hat sich dann bei Aristoteles bedient, auch in dem Bestreben, dass man das durch sehr feine und kluge Argumentation alles belegen kann. Und diese klugen Argumentationen hat er sich halt bei Aristoteles genommen, der erste unbewegte Beweger und so weiter und so fort. Nur die Denkschritte von Thomas von Aquin, die sahen nur von außen sehr klug aus. Und heute kann das im Grunde jeder Abiturient mit ein bisschen Nachdenken und ein bisschen Wikipedia eigentlich widerlegen, dass das alles Quatsch ist. Es ist alles Quatsch, alles. Es gibt nicht irgendwas, was dem standgehalten hätte. Alles nur Schall und Rauch. Und was sie haben wollten, war im Grunde nur der Glanz dieser antiken Philosophie. Damit wollten sie sich einreiben und es vor ihren Karren spannen.
Auf der einen Seite würde ich dem zustimmen, auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das wirklich für Christen so wichtig war, sich damit zu schmücken. Für die meisten. Wir haben bei der Geschichte immer das Problem, das Problem des a posteriori Blicks. Wenn man in der Geschichte selbst drin ist, dann wie in der Jetztzeit, dann sieht man die Weichenstellung. Das kann jetzt nach links gehen oder nach rechts. Ich sage nur Dienstag oder Mittwoch, ne, was wir da gesehen haben. Ne. Man merkt den Mantel der Geschichte vorbeistreifen. Man lebt in einer Welt, wo A oder B passieren könnte und dann entscheidet sich das alles für B. Und man weiß genau, es hätte genau andersrum gehen können. Und deswegen, wenn wir jetzt aber schauen, dass wir in die Vergangenheit schauen, dann sind das alles notwendige Schritte, die dann so passiert ist. Und das ist so quasi das, was man mental aufbrechen muss, wenn man Geschichtsbücher liest oder wenn man Geschichte sieht, dass es sozusagen verschiedene Alternativen geben würde. Ich will dir noch eins nachtragen. Und zwar, die waren sehr weit. Die hatten in der Antike hatten sie Dampfmaschinen zum Beispiel. Sie hatten ein mechanisches Gerät, das Astrolab. Das hat man jetzt gefunden, mit dem man quasi die Sternkonstellation durch ein mechanisches Gerät vorhersagen konnte. Die hatten damals einen Kapitalismus, wo sie Fabriken hatten in Portugal, die Soße hergestellt haben für das ganze Römische Reich. Es gab einen Welthandel quasi damals, wo die mit Amphoren das mit einer spezialisierten Wirtschaft irgendwo hergestellt haben, anders hingebracht haben und damit dann quasi Sachen ausgetauscht haben. Die waren eigentlich so in Sachen Kapitalismus genau auf demselben, auf einem ähnlichen Niveau wie heute. Es gab vielleicht nicht die Finanzwirtschaft, wie man sie heute kennt, aber es gab diese ganzen Verflechtungen, es gab Postwesen, es gab Straßenausbau, die zentral unterhalten worden sind. Gut, das Postwesen war jetzt nur für den Kaiser vorenthalten, aber das waren alles Ansätze, die da eben schon war. Die sind mit dem Boden gefahren, es gab Leuchttürme und so weiter. Es gab so viel von dem, was wir heute kennen. Ich habe neulich gelernt, dass in Athen es ein Röhrensystem gab, das den Aquädukten überlegen war. Warum haben wir Aquädukte? Weil die keine Röhren bauen konnten, dachte ich immer, weil die nicht wussten, dass über Druck das wieder Hauch geht. In Athen haben die das schon gebaut gehabt, vor den Römern. Wenn die Römer dem ein bisschen zugehört hätten, dann hätten wir überhaupt keine Aquädukte, sondern dann hätten wir eine moderne Kanalisation mit Wasserversorgung. Mal abgesehen davon, dass sie eine Frischwasserversorgung hatten, etwas, was sie im ganzen Mittelalter nicht gebacken haben und dass sie nicht ins Trinkwasser reingekackt haben, wie das die Christen dann gemacht haben, wegen den Kulturverfalls. Es gab so viel in der Antike, dass man sich immer fragen muss, wieso ist das Ganze weggehen? Die haben mit Messer und Gabel gegessen auf Porzellantellern. Man kann gar nicht aufhören, auf die ganzen Sachen aufzuzählen. Die hatten Gläser. Also es ist Wahnsinn, wenn man eintaucht in die Antike. Und ich kann auch verstehen, dass viele das möchten. Aber dann kommt natürlich die Frage, wieso war das vorbei? Ne? Und das ist etwas, was man eben nicht verstehen kann, wenn man nicht den Aufstieg des Christentums dabei betrachtet.
Ja, ne, dieses Durchsetzen dieser einen Lehre und das eifersüchtige Nachschnüffeln, was könnte dem gefährlich werden? Wer hat da irgendwie plötzlich eine Meinung? Oder hier, ich fand es sehr interessant, was du gesagt hast, dass es um einen Erkenntnisgewinnungsprozess ging. Also wie gewinne ich überhaupt Erkenntnis? Ja. Und auf der einen Seite Nachdenken, Philosophie, also Absichern von Prämissen, kluges Schlussfolgern, Beobachten der Natur, Aristoteles und so weiter, gegen, ja, das wurde uns offenbart. Oder, ja, das sagt halt der Kaiser oder der Bischof und so weiter. Ne? Also diese, dass der Kaiser einfach sagt, ich habe recht, basta, das haben ja nachher die Bischöfe für sich kopiert, solche Sachen. Ne? Und das ist einfach schiere, faulig riechende Dummheit. Und die Griechen haben das nicht komplett überwunden. Da hatten schon auch der Kaiser oder der Senat und so weiter viel zu sagen. Aber es gab schon eine intellektuelle Schicht, die sich da auf den Weg gemacht hat. Und dieses zarte Pflänzchen wurde halt von den Christen zertrampelt. Nicht, weil sie eine bessere Idee hatten, sondern weil es ihrer Religion gefährlich werden konnte. Ne, bloß nicht nachdenken, das finde ich schon auch verachtenswert. Und ich finde, man kann das nicht nur durch die Zeit erklären, sondern das muss man ihnen schon vorhalten.
Zu diesem Thema, was du jetzt gesagt hast, wozu hat man das überhaupt gebraucht, diesen Erkenntnisgewinnungsprozess? Es lag erstmal bestimmte Sachen, die von allen jetzt geglaubt werden, wie zum Beispiel Dreieinigkeit, die kann man nicht aus dem Neuen oder Alten Testament rausziehen einfach. Oder warum Jesus gestorben ist, diese Interpretationen, warum es notwendig war, dass er da war. Oder war Jesus Gott oder war er wie Gott? Also das sind alles Sachen, die man in der Spätantike dann in den Kirchen geklärt hat, aber völlig willkürlich. Das kam dadurch, die Gnostiker, die haben sich gesagt, okay, es gibt ein Gott des Alten Testaments, ein Gott des Neuen Testaments, so schreibt der Freeman in seinem Buch. Und der Gott des Alten Testaments ist offensichtlich böse. Das macht ja auch böse Sachen dort, ne? Wenn man das gelesen hat. Und der Gott des Neuen Testaments, der ist gut. Und die kämpfen miteinander. Und Jesus hat dafür gesorgt, dass der Gott des Neuen Testaments gewinnt. Der Gott des Alten Testaments war halt mit der Erde verbunden. Und der Gott des Neuen Testaments, der war halt vergeistigt das Licht. Und diese Sicht hätte sich ja durchsetzen können und wir würden heute dann zwei Götter haben, nämlich Satan, also der war dann gleich mit Jahwe, und Abraxas, das wäre der Gute, kennen wir nur noch aus Abracadabra, was wahrscheinlich davon herkommt. Aber die haben sich nicht durchgesetzt. Wer sich durchgesetzt hat, war letztendlich jemand, der sagt, es gibt Gut und Böse. Das muss man erstmal auf die Idee kommen, dass es Gut und Böse gibt. Das kam aus dem Manichäismus, ursprünglich aus dem Zoroastrismus. Das wurde da importiert, das gab es im Alten Testament nicht. Im Neuen Testament eigentlich auch nicht so richtig. Und dann war dieses Gut und Böse, musste man noch irgendwie in Übereinstimmung bringen, dass es eben nur einen Gott gibt, was auch wieder reine willkürliche Festlegung war, die dann wieder willkürlich zu einem dreieinigen Gott geworden ist. Und diese ganzen Schwachsinn, wenn man anfängt, sozusagen die Sachen zu lernen, dann denkt man, das ist doch alles Blödsinn und so weiter. Aber das haben die damals Leute auch schon gesagt, dass es Blödsinn ist. Das ist keine neue Erkenntnis. Aber wie hat man die Leute überzeugt, dass es kein Blödsinn ist? Mit Gewalt und durch Konzile, in dem halt irgendwelche Leute dann bestimmt haben, dass das so ist. Und zum Beispiel, indem der Kaiser gesagt hat, so ist das und nicht anders. Und wenn man das aber nur geschichtlich beschreibt, dann ist das schon die schlimmste Kritik am Christentum. Weil es eben nicht von Gott kommt, sondern durch eine rein historische Zufälligkeit und dem Vorhandensein von bestimmten Personal bei bestimmten Meetings oder bestimmten Machtstrukturen, die zum Beispiel Arianismus dann aussterben ließen, obwohl er vorherrschend war, und wir dann plötzlich den Form vom Christentum haben, die wir heute haben, die Orthodoxie. Ja, die Geschichte ist halt, die Wirklichkeit ist die größte Kritik an denen. Das ist das Problem, mit dem sie zu kämpfen haben.
Und heutige Christen wissen von all dem in der Regel nichts. Also sie wissen nicht, wie viele verschiedene Station des Christentums durchlaufen hat, wie es geformt wurde, hin und her, dass, wie viele Strömungen es gab und so weiter, sondern die kennen halt die heutige Version, die sich ja auch gerade heute wieder ändert, ne? Stichwort synodaler Weg.
Ja.
Und dass dann der Papst sagt, auf keinen Fall und so, und wer weiß, wer sich da durchsetzt und so, und die Leute, die in 50 Jahren leben, die werden vielleicht ein ganz anderes Christentum kennen, wenn überhaupt noch. Ne? Ja, und das steht da alles in diesem Buch. Sag mal, wie dick ist denn das Buch? Das ist ja ein Riesenschinken. Sind da Bilder drin? Sonst lese ich es nicht.
Es ist schon etwas länger. Es hat mehrere Stunden gedauert. Also ich glaube, 6 bis 8 Stunden habe ich als Hörbuch. Ich habe es nur noch mal als Text gesorgt.
Also Amazon sagt 480 Seiten.
So, ja, was ist denn dein Fazit von dem Buch? Ist es ein Lesebefehl oder soll man es sich schenken oder was hältst du davon?
Ich denke mal, als Einstiegsdroge durchaus geeignet. Wenn man jetzt jemand ein Geschichtsbuch geben muss, das quasi den objektiven Stand der Wissenschaft sagt. Wir sind natürlich weiter. Wir haben unsere eigenen Verschwörungstheoretiker, Theorien. Denn da wir wissen, wie die Kirchenfürsten und die ganzen Kirchenlehrer gelogen haben, warum sollen wir denen glauben, dass in den Heiligen Schriften das stimmt, was da drin ist? Das widerspricht sich ja dauernd. Und wir haben über die Historizität von Jesus schon gesprochen. Das ist überhaupt kein Thema hier. Historizität von Jesus ist vorgegeben. Keiner weiß, wer Paulus war und wo der gelebt hat und was er gemacht hat, außer die Apostelgeschichte. Und die ist in sich völlig unstimmig. Das Buch zeigt uns, dass mit dem Aufkommen der Verfolgung von Wissenschaftlern und dem verbundenen Kulturverfall der Antike Leid und Elend über das gesamte westliche Europa gekommen sind. Und wir sind vielleicht in einer Phase, in der das wieder aktuell ist, denn wir sehen, dass Unwissenschaftlichkeit oder Kritik an Wissenschaft eine größere Rolle spielt. Und deswegen ist es eigentlich ein sehr aktuelles Buch, weil es nämlich auch zeigt, wie sowas funktioniert, wie argumentiert wird, wie plötzlich einfach so Sachen aus dem Hintern gezogen ist und wie wichtig es ist, dass wir den rationalen Diskurs aufrechthalten und dass wir uns darauf besinnen, was Denker, Philosophen und Wissenschaftler herausgefunden haben und das bewahren.
Ja, Verfolgung von Wissenschaften. Christian, da hast du ja als Wissenschaftler, kriegst du also sofort irgendwie ein schlechtes Gefühl. Die Leute haben eben teilweise unterschiedliche Überzeugungen. Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und der lautet:
Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion.
Kurt Tucholsky, geboren 1890 in Berlin, gestorben 1935 in Göteborg, war ein deutscher Schriftsteller, der zu den bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik zählte. Und das war die 151. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Hört euch gleich eine weitere Folge an oder schaut bei unseren Kollegen rein, zum Beispiel der Atheist Media Blog mit täglichen News aus der Welt des religiösen Irrsinns, die Artikel von awq.de und der Podcast Man glaubt es nicht. Diese Adressen und weitere Empfehlungen findet ihr auch in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzerinnen und Mitketzern Ramona und Iska. Ich bedanke mich bei den männlichen Mitketzern Matthias, Christian und Viktor. Ich bedanke mich bei den Zuhörern, ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss!
Tschüss!
Bye-bye!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0 – gottlose Gedanken zum Leben.